ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen bei der Mittwochsausgabe von ZipFM. In der kommenden halben Stunde werden vier Beiträge von unterschiedlichen freien Radios zu hören sein. Durch die Sendung führt Radio Dreieckland aus Freiburg. Folgende Themen: Abschiebepraxis von Afghanen in Bayern. Erweiterung der Überwachung in der Schweiz. Erweiterung der Überwachung in der EU. Und am Schluss ein Bericht zum jetzigen Stand des NSU-Gerichtsverfahrens. Der deutsche Außenminister Steinmeier redet davon, dass in Afghanistan nicht alles erreicht worden sei beim Kriegseinsatz. Afghanistan ist alles andere als ein friedliches Land, in dem Menschen frei und glücklich leben können. Und Karzai wird unter Druck gesetzt, endlich die Vereinbarung zu unterschreiben, dass Soldaten, die nach 2014 in Afghanistan bleiben, vor Strafverfolgung in Afghanistan geschützt seien. Und was passiert dabei in Deutschland mit afghanischen Flüchtlingen? Am Montag gab es in München eine Demonstration gegen die Abschiebung von Menschen nach Afghanistan, nachdem sich ein gut integrierter Afghane nur durch einen Suizidversuch im Flugzeug der Abschiebung entziehen konnte. Und die Unmenschlichkeit der bayerischen Verwaltung kennt keine Grenzen. Es sollen weiter Menschen abgeschoben werden. Radio Lore aus München sprach darüber mit Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
Das ist völlig erstaunlich. Also ich meine, die Situation ist möglicherweise bekannt. Die Innenministerkonferenz hat im Dezember auf Antrag von Rheinland-Pfalz über einen Abschiebestopp nach Afghanistan diskutiert. Dann haben sie die Innenminister nicht darauf einigen können, aber zumindest einmal beschlossen, das Bundesinnenministerium und das Auswärtige Amt damit zu beauftragen, die Sicherheitslage in Afghanistan nochmal zu überprüfen. Das machen Innenminister nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil allgemein klar ist, die Sicherheitslage wird einfach immer schlechter in Afghanistan. Und jetzt gibt es Bundesländer wie Rheinland-Pfalz oder Schleswig-Holstein, die haben jetzt quasi den Beschluss, dass nochmal geprüft wird, zum Anlass genommen, jetzt erstmal die Abschiebungen nach Afghanistan auszusetzen und überhaupt einmal die Prüfung abzuwarten. Bayern erweckt den Eindruck, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber zumindest entsteht so der Eindruck, die wollen jetzt die Zeit nochmal schnell nutzen, um noch ein paar Leute abzuschieben. Wir wissen von dem Fall aus dem Landkreis München, wo ein junger Mann akut bedroht ist. Da wissen wir einfach von der Ausländerbehörde, dass der, wenn er beim nächsten Mal die Duldung verlängern lässt, im Februar, Mitte Februar, letztmalig über seine Ausreisepflicht belehrt wird und zur freiwilligen Ausreise aufgefordert wird. Und wenn er das nicht tut, werden die Abschiebung einleiten. Wir haben jetzt noch von dem anderen Fall gehört, den müssen wir erst nochmal näher recherchieren. Da war wohl schon die Polizei in dem Flüchtlingslager dort und hat ihn und wollte ihn zur Abschiebung mitnehmen. Da müssen wir jetzt gucken, wie der genaue Stand ist. Wenn man bedenkt, dass es im ganzen letzten Jahr insgesamt nur 3 Abschiebungen nach Afghanistan gab und wir dieses Jahr hier schon bei 3 Fällen sind, dann bin ich langsam alarmiert und mache mir wirklich größte Sorgen. Da scheint das Innenministerium wohl wirklich die Chance noch nutzen zu wollen, vor einem möglichen Abschiebestopp so viel wie möglich Leute abzuschieben.
Wir bei LoRa haben ja hier ein Gartenprojekt mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen und die haben überhaupt keinen Grund, sich über einen Geburtstag zu feiern. Viele kommen aus Afghanistan und sind in so einer unsicheren Zukunft, die verzweifeln.
Ja, genau. Das ist genau das, was sich auch so an Stimmung gestern bei der Demo breit gemacht hat. Oder wie soll ich sagen, bei der Demo ist es dann eher wieder so ein bisschen kämpferisches, wir setzen uns das so ein, dass es nicht passiert, umgekippt. Aber so die Grundstimmung in der afghanischen Community, insbesondere unter den Leuten, die akut bedroht sind, die ist natürlich äußerst schwierig und akut bedroht sind nach einem Innenministerkonferenzbeschluss von vor Ewigkeiten aus 2005, schon fast 10 Jahre her, sind einfach bedroht alle alleinstehenden jungen Männer, die noch keine 6 Jahre sich in Deutschland aufhalten. Und jetzt würde ich mal sagen, ist natürlich klar, ein Minderjähriger wird jetzt nicht abgeschoben und auch Familien werden nicht abgeschoben, auch Frauen werden nicht abgeschoben, aber es geht um junge alleinstehende Männer. Es gibt von der ein oder anderen Ausländerbehörde schon die Ansage, wir machen jetzt erstmal keinen Druck und warten das ein wenig ab. Wenn da allerdings der Druck vom Innenministerium kommt, kann es brenzlig werden. Und wir reden über eine Größenordnung von 300 Leuten ungefähr, die da im Fokus sind. Und ich kann den Leuten nur raten, wenn da irgendwie Druck ausgeübt wird, wenn da die Ausländerbehörde Druck macht und irgendwie fordert, jetzt wirklich freiwillig auszureisen, sonst kommt die Abschiebung, dann sollen die sich bei uns melden, sollen zum Anwalt gehen, sollen sich kümmern, weil das darf man nicht einfach ignorieren. Dann wird es wirklich gefährlich.
Haben wir in der Verwaltung, also ich meine, das geht jetzt ganz quer durch die Gesellschaft. Das geht in Deutschland los, wo man sagt, wir werden Hartz-IV-Empfänger behandelt, aber dann geht es eben über die Ausländer, Anführungszeichen, Behörde, also sprich, wo es um Abschiebung geht, ob es Afghanen sind oder Iraker oder Kurden, das ist ja völlig egal, eine Herrenmentalität, die wo sagt, ja, Sicherheit für uns und Wohlstand für uns und alle, die zu uns kommen, erstmal weg?
Ich würde jetzt noch nicht gleich zu der Herrenmentalität tendieren. Was wir natürlich haben, ist dieser kalte Bürokratismus. Es gibt einfach Standard Muster, Vorgehen, XY, ob das jetzt bei Hartz-IV-Empfängern ist, ob es bei Flüchtlingen ist, das ist völlig wurscht. Es wird nach einem sturen Verwaltungsschema abgearbeitet. Da beruft man sich auf Weisungen von der Agentur für Arbeit, da beruft man sich auf Weisungen aus dem Innenministerium und es wird einfach kalt exekutiert. Scheißegal, was da rauskommt. Und das ist das Bittere daran, dass da solche, ich sage mal, persönliche, moralische Haltung da überhaupt gar nicht mehr gefragt ist, sondern die Leute machen es einfach nur, wie es ihnen vorgegeben wird. Und das ist das, was ich ganz schön bitter finde, was man einfach sauer aufstößt. Ich denke, jeder, der auch nur einigermaßen informiert ist, da muss man nur täglich Nachrichten aus Afghanistan im Fernsehen angucken oder Zeitung lesen oder Radio hören, dann weiß man einfach Bescheid, wie die Situation ist. Und jedem muss klar sein, wir können nicht einfach irgendwelche Leute in ein Kriegsgebiet schicken, wo westliche Truppen unterwegs sind, wo das Auswärtige Amt deutsche Reisende wirklich davor warnt, und zwar massiv warnt, überhaupt den Fuß nach Afghanistan zu setzen, wegen Gefahr von terroristischen Angriffen. Wir können es uns nicht erlauben, junge Menschen sie in den Auges in den möglichen Tod zu schicken. Das ist definitiv ausgeschlossen, aber das passiert hier in Deutschland und vor allem in Bayern.
Und was kann man machen? Und wie kann man die breite Öffentlichkeit erreichen? Weil das ist ja, wir sind der Minderheitensender. Ja, unsere Hörer wissen, was Sache ist, aber wie erreichen sie breite Öffentlichkeit?
Also die breite Öffentlichkeit, da sind wir auch gerade dran am Stricken, das auch einfach über Fernsehen, über Zeitungen, übers Radio zu streuen. Ich denke, wichtig ist vor allem, dass diejenigen, die die Entscheidungen treffen, auf die Bremse treten. Und dann sind wir wieder beim leidigen Thema. Mit einer SPD, mit den Grünen, mit den Freien Wählern im Landtag wäre ein Abschiebestopp zu machen. Woran scheitert es? Die CSU. Und ich kann nur eindringlich an alle appellieren, setzt euch an eure Computer, setzt euch an Schreibmaschinen, schreibt mit der Hand, das ist mir völlig egal, und traktiert eure CSU-Abgeordneten, trampelt ihnen auf den Nerven rum. Wenn irgendwer dem Innenministerium klar machen kann, diese Abschiebungen müssen gestoppt werden, dann sind es auch die Parlamentarier im Bayerischen Landtag. Und das muss man machen. Und da müssen einfach alle dran. Und ich denke, damit kann man auch was erreichen. Das ist nicht einfach nur...
Die einen bezeichnen ihn als Held, die anderen als Verräter. Letzten Sommer löste der ehemalige amerikanische Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden einen Skandal aus. Er enthüllte, wie US-amerikanische und britische Geheimdienste Millionen von Bürgern und Bürgerinnen bespitzeln auf der ganzen Welt. Eine systematische Verletzung der Privatsphäre kritisieren die Netzaktivistinnen und Aktivisten vom Chaos Computer Club und haben jetzt eine Klage gegen die deutsche Regierung eingereicht. In der Schweiz ist ein ähnliches Verfahren anhängig. In der Schweiz wären von der dortigen Regierung Bundesrat die Geheimdienste jedoch nicht zurückgepfiffen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Behörden arbeiten weiter Richtung Schnüffelstaat und gläserner Bürger. Zwei Gesetze werden im Moment überarbeitet. Das BÜPF, das Bundesgesetz zur Überwachung von Post- und Fernmeldeverkehr, und das Nachrichtendienstgesetz. Und wieder hagelt es Kritik, unter anderem vom Schweizer Ableger des Chaos Computer Clubs. Radio Rabe berichtet aus der Schweiz.
Jedes Mal, wenn jemand eine E-Mail verschickt oder eine Webseite besucht, wird das vom Internetprovider registriert. Die registrierten Daten werden ein halbes Jahr aufbewahrt. So könnten Internetverbrecher besser aufgespürt werden, argumentieren die Behörden. Ein ganzes Jahr müssten die Daten aufbewahrt werden, kommt das neue Bundesgesetz betreffend der Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs, BÜPF. Über 11.000 Menschen haben bis heute eine Online-Petition unterschrieben. Sie wehren sich gegen ein BÜPF, das mehr Bespitzelung erlaubt. Hernani Marquez, Netzaktivist beim Chaos Computer Club und seine Mitstreiter, wollen nun noch einen Schritt weitergehen. Noch diesen Monat wollen sie eine Klage gegen den Bund einreichen.
Zu überprüfen, ob das überhaupt rechtmäßig ist, die gesamte Gesellschaft auf Vorrat quasi zu überwachen, um dann rückwirkend herauszufinden, ob jemand an einer Straftat beteiligt gewesen ist. Also Sie können sich vorstellen, wenn da irgendwo ein Drogendealer etwas macht und dann wird rückwirkend geguckt, wer war alles an diesem Ort anwesend zum Beispiel, oder man könnte auch bei einer Demonstration könnte man schauen, bei einer Unbewilligten zum Beispiel, wer war alles an dieser Demonstration beteiligt. Und eigentlich, weil man einfach das Gerät mitführen kann, das kann auch jemand anderes tun, ist es nicht unbedingt garantiert, dass am Schluss quasi die richtigen Leute ins Raster geraten.
Nicht nur das BÜPF ist den Netzaktivisten ein Dorn im Auge, sondern auch das überarbeitete Nachrichtendienstgesetz. Mit Nachrichtendienst ist der Schweizer Geheimdienst gemeint. Mit dem Gesetz soll dieser in Zukunft über mehr Kompetenzen verfügen. Für Hernani Marquez vom Chaos Computer Club stärkt die Gesetzesvorlage den Schnüffelstaat.
Die Verwanzung von privaten Räumen soll wieder möglich sein, das Eindringen in Computersysteme sowohl im Inland als auch im Ausland. Auch Trojaner sind da ein Thema, auch die sollen möglich sein. Und natürlich der Zugriff auf jenste Register, AV, IV, Vorratsdaten, alles das soll gesetzlich festgeschrieben werden. Und wir finden, dass es völlig unnötig ist, weil der Nachrichtendienst schon heute ständig Gesetze übertritt, also nicht mal fähig ist, sich an den jetzigen Regeln zu halten. Und wenn er jetzt noch mehr Kompetenzen erhält, dann wird vielleicht im positiven Sinne für den Nachrichtendienst das festgeschrieben, was er sowieso schon macht. Andererseits wird er dann auch diese Regeln wieder übertreten, ist zu vermuten.
Nach den Enthüllungen von Edward Snowden erwarten viele Netzaktivisten, dass der Bund den Nachrichtendienst nun zurückbinden würde. Dass jetzt genau das Gegenteil passiert, erstaunt Hernani Marquez vom Chaos Computer Club überhaupt nicht. Schon Enthüllungen vor gut 10 Jahren zeigten, der Schweizer Nachrichtendienst arbeitet eher mit als gegen den amerikanischen Geheimdienst. Es gibt Anzeichen, dass das Schweizer Abhörsystem Onyx mit dem amerikanischen Echelon-System direkt oder indirekt verbunden ist. Bewiesen ist natürlich nichts. Sicher ist, was die Bundespolizei schon vor 15 Jahren im Staatsschutzbericht feststellte, nämlich, dass das damals neu entstandene Internet Tür und Tor für Spionage öffnen kann.
Wenn der Bundesrat sich diese Staatsschutzberichte anschauen würde, würde er sehen, dass der Nachrichtendienst eigentlich schon länger über diese Sachen Bescheid weiß. Und entsprechend finde ich persönlich jetzt auch diese Beteuerungen, man wisse von nichts. Und oder wenn man Daten austauscht mit der NSA, dann nicht direkt so Sachen. Solche Phrasen sind ja öffentlich vorhanden, da fragt man sich dann schon, ob das nicht ein bisschen gespielt ist, und entsprechend erstaunt es dann auch nicht, dass einfach weitergefahren wird und die gesetzlichen Grundlagen ungeachtet der Entwicklungen einfach weit vorangetrieben werden.
Sowohl die Revision des BÜPF als auch des Nachrichtendienstgesetzes müssen vom Schweizer Parlament nun noch beschlossen werden. Was der Nachrichtendienst und die Bundespolizei dann tun dürfen, ist dann festgelegt. Was sie dann tatsächlich tun, wird auch nach der Gesetzesrevision geheim bleiben.
Bleiben wir beim Thema Überwachung, denn nicht nur in der Schweiz geht es weiter. Auch die EU arbeitet weiter daran. Ein Beispiel ist NLETS. NLETS entwickelt Überwachungspläne für die EU-Kommission. Konkrete Pläne zurzeit: Autos und andere Fahrzeuge per Fernbedienung stoppen, Gesichter und Nummernschilder jederzeit und überall aufspüren, Drohnen zur Normalität werden lassen und durch Open Source Intelligence Straftaten vorhersagen. Die Bürgerrechtsorganisation Statewatch hat ein internes Papier veröffentlicht, was genau diese Pläne der EU beschreibt. Matthias Monroy berichtet Radio Dreieckland aus Freiburg über das European Network of Law Enforcement Technology Services.
Worum handelt es sich denn bei diesem Netzwerk?
Na, NLETS ist so eins dieser Netzwerke, wie es sie zu verschiedenen anderen Themen vielfach gibt auf EU-Ebene. Also in dem Fall gehört es zur Europäischen Union und dort vernetzen sich quasi die Praktiker, die so mit neuesten Forschungen zur Bewachungstechnologie und so weiter beschäftigt sind und tauschen sich aus. Man kann da Bedürfnisse artikulieren. Man kriegt dann sozusagen die mögliche Erfüllung der Bedürfnisse mitgeteilt oder NLETS regt dann eben auch eigene Forschungen an.
Wie bereits erwähnt, gibt es dieses NLETS schon seit 2008. Was hat uns das Netzwerk denn in den vergangenen 5 Jahren alles so beschert?
Na, eigentlich ist das Netzwerk erst jetzt aufgerüstet worden, indem es zur Technologiebeobachtungsstelle gekürt wurde. Im Vorfeld war das eher informell. Man hat sich zum Beispiel ausgetauscht über so automatische Nummernschilderkennung, wie das Großbritannien beispielsweise macht. Andere Mitgliedstaaten haben halt gesagt, naja, wir müssten mehr so Drohnen machen, wer kann uns denn dazu was sagen? Und es gibt ja in verschiedenen Ländern eben verschiedenste Forschungen und bisher ist es eben sozusagen so ein bisschen dann so dort vermittelt worden, dieses Wissen. Und jetzt geht es aber darum, NLETS soll selber gucken, was wird gebraucht, was ist der neueste Schrei, welche eigenen Forschungen machen wir, damit das möglichst schnell allen Polizeien der Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden kann.
In einem internen Papier, das die Bürgerrechtsorganisation Statewatch veröffentlicht wurde, heißt es dann auch, The European Network of Law Enforcement Technology Services bridges the gap between the users and providers of law enforcement technology. Welche Bedeutung haben denn dann diese Anbieter von Sicherheitstechnik, die Provider bei diesen Plänen? Spielen dort Lobbyinteressen eine große Rolle?
Die haben auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bedeutung. Also in all diesen EU-Sicherheitsforschungsprogrammen sind die Firmen präsent. Das ist ja im Prinzip auch so ein Dreischritt aus sogenannten Endnutzern, die da zusammen forschen. Das sind dann eben Polizeien. Übrigens auch das BKA macht bei solchen Forschungen mit. Dann sind es Institute. Im Falle Deutschlands ist es sehr häufig das Fraunhofer, also verschiedenste Fraunhofer-Institute, die an solchen Anwendungen arbeiten. Und eben die Industrie, also Endnutzer, Institute oder Hochschulen und die Industrie. Und die Industrie liefert die Lösungen. Die Endnutzer skizzieren den Bedarf. Die Institute sind so ein bisschen an der Verzahnung, für die Verzahnung sozusagen zuständig oder forschen darum, wenn die Sachen eben noch nicht legal sind, sie einzusetzen, wie man das dann eben quasi, wie Gesetze geändert werden müssten, um sozusagen auch Datenschutzkriterien meinetwegen zu berücksichtigen oder sowas.
In dem Papier ist dann auch die Rede von der Möglichkeit zur verbesserten automatischen Nummernschilderkennung oder die verstärkte Open Source Intelligence, also die Auswertung öffentlich zugänglicher Quellen, insbesondere des Internets, und selbst die ferngesteuerte Abschaltung von Autos und anderen Fahrzeugen ist in der Planung. Wie rechtfertigt die EU diese Maßnahmen, die allesamt gravierende Grundrechtseingriffe darstellen? Greift da wieder das Totschlagargument der Sicherheit?
Naja, die oberste Rechtfertigung ist natürlich immer Terrorismus oder schwere organisierte Kriminalität. Das ist also im Falle dieser Auswertung des Internets zum Beispiel wird häufig bemüht. Im Falle des Abschaltens der Bordelektronik, um Fahrzeuge zu stoppen, ist die Rede von nicht kooperativen Fahrzeugen. Also man hat immer mehr mit dem Problem nicht kooperativer Fahrzeuge zu tun. Das ist übrigens, gibt verschiedenste Forschungsprogramme in dem Bereich. Also es ist auch ein anderes EU-Sicherheitsforschungsprogramm damit beschäftigt, so Strahlenwaffen, Laserwaffen, elektromagnetische Impulse quasi auf die Bordelektronik zu bündeln, um die dann eben lahmzulegen. Das ist eine Möglichkeit, an der geforscht wird. Da macht das LKA Sachsen-Anhalt auch mit. Ein anderes Projekt widmet sich um größere Helikopterdrohnen, die dann so Schaumstoff auf die Windschutzscheiben sprühen sollen oder so Nagelbretter abwerfen sollen, um Fahrzeuge zu stoppen. Wir haben das mal Polizeifantasien aus Entenhausen genannt. Das ist wirklich total absurd, was da beforscht wird. Auch da sind eben wieder private Firmen mit dabei, also die Industrie. Und was aber vielleicht für euch noch ganz interessant ist, also du hast dieses OSINT erwähnt, Open Source Intelligence. Dabei geht es um das Monitoring öffentlicher Quellen im Internet, also auch Twitter, um daraus sozusagen abzulesen, welche Ereignisse kündigen sich an. Und da ist wirklich die Rede von der Vorhersage von Straftaten. Und da ist das BKA auch in einem Forschungsprojekt involviert, was versucht eben Twitter auszuwerten. Und das BKA war bekanntlich auch schon in Freiburg bei IBM. IBM hat mit der Uni Freiburg eine Kooperation, die eben genau das versuchen zu zu entwickeln, eine Vorhersagesoftware für Straftaten. Also ist ganz ernst gemeint. Man will halt auf Basis von Statistiken und der intelligenten Auswertung des Internet quasi Nuancen erkennen, um dann womöglich eben proaktiv, also bevor irgendwas passiert ist, schon zuschlagen zu können. Und da gibt es eben auch eine Kooperation mit Freiburg.
Auch die Grenzschutzagentur Frontex ist Teil des Netzwerks. Wird das Know-how aus der Flüchtlingsabwehr auf die nationalen Polizeibehörden übertragen und umgekehrt?
Naja, ich hatte ja eben beschrieben, was wir, also womit diese Projekte mit den nicht kooperativen Fahrzeugen begründet werden. Wenn man sich das jetzt mal überlegt, dieser behauptete Mehrbedarf, weil immer mehr Fahrzeuge sich einer Kontrolle entziehen würden, der ist mir hier nirgendwo aufgefallen. Das wird auch nicht berichtet, außer an den Grenzen. Sprich, also diese Forschungen zum Stoppen nicht kooperativer Fahrzeuge drehen sich hauptsächlich eben dadurch, die unerwünschte Migration quasi einzudämmen. Denn die Rede ist von Fahrzeugen im Allgemeinen. Das meint nicht nur Personenkraftwagen, sondern auch Schiffe. Und auch zum Beispiel dieses Projekt mit den Drohnen, die dann Dinge abwerfen. Da geht es zum Beispiel auch darum, dass die dann Netze abwerfen könnten, die sich dann in den Schiffsschrauben verfangen und eben auf diese Weise dann die Boote lahmlegen.
Wie konkret sind denn diese Pläne? Sind das jetzt Spinnereien von irgendwelchen Beamten aus dem Sicherheitsapparat? Wann können wir denn damit rechnen, dass zumindest Teile davon schon umgesetzt werden?
Na, bei den Forschungen ist es meist so, dass die Teile davon sowieso schon irgendwo umgesetzt wurden und jetzt quasi weitere Verbreitung finden sollen. Also es gab zum Beispiel mal so einen Landroboter, der für Frontex gebaut wurde, zwei Prototypen, so einen Überwachungsroboter, der dann so an den Grenzen langfahren kann und die Personen anspricht, filmt mit allen möglichen Sensoren, Infrarot etc. Und da hat sich ein israelischer Hersteller von dieser Technologie ins Zeug gelegt. Also in Israel wird das schon benutzt vom Militär. Und dann ging es halt darum, Gelder abzusahnen, um sozusagen diese Technik auch anderweitig unterzubringen. Und so machen das alle möglichen Hersteller. So macht das vor allen Dingen EADS oder auch die anderen großen Rüstungshersteller. Und die Sachen werden ja benutzt. Also wie gesagt, automatische Kennzeichenerkennung gibt es schon. Drohnen, die sogenannte polizeiliche Wirkmittel transportieren, da wird schon in Frankreich seit ein paar Jahren dran geforscht. Und diese nationalen Forschungen werden dann eben auf EU-Ebene gehoben, um quasi weitere Verbreitung zu finden. Oder es gibt zum Beispiel so ein recht bekannt gewordenes Projekt, das nennt sich INDECT. INDECT hat so den Versuch, auch so Straftaten vorherzusehen, aber auch die Videoüberwachung einzubinden und dann so Leute im öffentlichen Raum dann in Polizeidatenbanken zu suchen und zu gucken, liegt gegen die was vor, wenn man ein Gesicht erkennt etc. Also ein sehr weitgehendes Programm. Und dafür gibt es dann auch wieder eine Reihe von Endnutzern, die sich dafür interessieren. Die rumänische Polizei, die spanische Polizei oder auch die EU-Polizeiagentur Europol.
Nun zum NSU-Gerichtsverfahren nach München. André Kapke ist ein bekannter Rechtsextremist aus Jena. Eine ganze Zeit lang war er mit den Mitgliedern des sogenannten NSU-Trios in rechten Gruppierungen gemeinsam unterwegs. Er soll dem Trio nach deren Abtauchen Pässe besorgt haben. Vieles wird über ihn und seine Rolle spekuliert. In den vergangenen Tagen war André Kapke als Zeuge beim Münchner NSU-Prozess geladen. André Kapke hat vor Gericht ausgesagt. Fritz Burschel berichtet von dem anstrengenden Gerichtsverfahren.
André Kapke hat ausgesagt, war es in irgendeiner Art und Weise erhellend?
Nein, natürlich nicht. Also das ist auch nicht wirklich erwartet worden, weil er ist ein, ja, da kann man schon fast sagen, ein Künstler im Formulieren, ja, schwammiger Aussagen. Er bezieht sich natürlich am allermeisten auf sein schlechtes Gedächtnis. Er hat zwar gesagt, er söffe durchaus nicht so viel, dass er große Erinnerungslücken hätte, aber er könne sich einfach an das Geschehen vor 15 Jahren ungefähr nicht mehr wirklich erinnern und das immer wirklich mit immer gleichbleibenden Formulierungen so: Bitte nicht böse sein, bitte nicht falsch verstehen, das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht mehr sagen, das weiß doch ich nicht mehr, ich habe keine Ahnung. Und wenn man das dann so jeweils ungefähr 20 Mal gehört hat, wird man innerlich so aggressiv, auch auf den Zuschauertribünen. Das war wirklich unglaublich. Man stürzt sich dann förmlich auf einzelne Aussagen, wo er vielleicht einen Moment lang unbedacht ist, dann hat er mal gesagt, natürlich ist auch über Gewaltanwendung diskutiert worden damals, weil man ist ja ständig von Linksextremisten angegriffen worden und natürlich ist dann von Gewaltanwendung gesprochen worden und davon, dass man Zellen bilden soll. Und da hatte man dann für einen Moment eine klare Aussage von ihm, naja, so halb klar. Und das hat er dann aber quasi schon im nächsten Satz, sagte dann, nein, 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 also von, dass ich jetzt konkret sagen könnte, wer jetzt davon gesprochen hat, dass von Zellen und dass von Zellen überhaupt gesprochen wurde, könne er sich nicht erinnern, aber es ist, also es ist ein Wahnsinn, es ist ein zäher, kübel, endloses Gerede und Gesabber, das ist wirklich Wahnsinn gewesen.
Aber trotz dieser offensichtlichen Amnesie von Kapke hatte er doch noch eine kleine Überraschung bereit. Und zwar, er hat berichtet, dass er Uwe Böhnhardt während der bekannten Garagenrazzia in Jena aufgesucht hat. Das ist aber bisher keinem Ermittler aufgefallen, oder doch?
Nein, nein, tatsächlich, das ist, also soweit ich informiert bin, ist das bisher nicht bekannt gewesen. Er sagt, er habe damals so 200 Meter entfernt gewohnt und dann habe ihn Böhnhardt offensichtlich angerufen oder ihm eine SMS geschickt oder was auch immer. Und dann ist er darüber geschlappt, hat gesagt, naja, wenn ich schon so nah wohne und so eine Durchsuchung betrifft uns ja dann immer alle, also ihn und seine Nazi-Clique, dann geht man dann eben darüber und schaut, was ist los und so weiter. Und bei dieser Gelegenheit habe, und das ist auch der einzige Satz, den er aus diesem Gespräch kolportiert habe, Böhnhardt ihm gesagt, er würde jetzt bei nächster Gelegenheit hier abhauen. Mhm. Und das behauptet Kapke, sei quasi so sein letzter persönlicher Kontakt mit dem ganzen Trio gewesen. Aber das, letzten Endes, in welchem Setting er da genau war, ob das noch während der Wohnungsdurchsuchung oder schon während der Garagendurchsuchung, ob da noch Polizei anwesend war oder war das jetzt während die Sache lief, als sie schon abgeschlossen war, kurz bevor Böhnhardt ins Auto stieg und einfach davonfuhr, diese berühmte Flucht in Anführungszeichen, wird sich noch ausstellen. Denn natürlich musste wieder unterbrochen werden. Der muss auch wiederkommen, weil bisher haben Nebenklage und Verteidigung noch gar keine Fragemöglichkeit gehabt.
Mhm. Sprechen wir doch mal über den Prozess allgemein. Der Senat im Münchner Oberlandesgericht wird, wie man hört, weiterhin mit Befangenheitsanträgen von Seiten der CEPO-Verteidigung versorgt. Mhm. Diesmal ging es um einen angeblich voreingenommenen beisitzenden Richter. Also was kommt denn da in nächster Zeit jetzt noch auf uns zu?
Ja, also ich vermute mal, das ist der wirklich schon fast verzweifelte Versuch der Verteidigung Zschäpe gewesen, sich mal wieder ins Gespräch zu bringen. Aber der Befangenheitsantrag als solcher hat wirklich allen die Haare zu Berge stehen lassen. Wir haben ungefähr 3 Stunden gebraucht. Es wurde unterbrochen. Mit großer Geste kündigte Verteidiger Stahl an, er müsse etwas seine Mandantin unterrichten von etwas, was ihm gerade zur Kenntnis gebracht wurde. Und dann wurde Pause gemacht, dann kam das Gericht zurück, dann sagt er, ja, ich brauche nochmal eine Unterbrechung von 1 Stunde, weil ich muss jetzt hier den Befangenheitsantrag formulieren. Also und dann saßen wir da alle im Gericht und haben darüber spekuliert, was denn jetzt dieser Knaller wohl sein könnte, mit dem Stahl glaubte, wirklich das Gericht aushebeln zu können. Mhm. Und dann kam heraus, es richtete sich gegen den beisitzenden Richter Lang. Und der sei an Beate Zschäpe mit einem Aktendeckel unterm Arm vorbeigegangen, auf dem HVNSU stand. Und das heißt Hauptverhandlung NSU. Und das wurde moniert von der Verteidigung als Voreingenommenheit, denn diese Verkürzung des Prozesstitels würde eine Vorverurteilung ihrer Mandantin bedeuten. Das heißt also, es würde jetzt schon quasi durch diesen Richter behauptet, dass Beate Zschäpe Mitglied des NSU sei. Dann hat sich Wir waren im Moment der Sprachlosigkeit im Raum und dann hat sich Nebenklagevertreter Reinicke gemeldet und hat gefragt, ob denn der Mandant seiner Mandantin nicht aufgefallen sei, dass hinter der Richterbank ungefähr 600 Aktenordner mit der Aufschrift NSU stehen würden, was dann im Gerichtssaal für ziemliche Heiterkeit gesorgt hat. Jedenfalls ist der Befangenheitsantrag definitiv abgelehnt worden. Dann hat Stahl nochmal einen Gerichtsbeschluss eingefordert, den hat er dann auch bekommen. Das hat uns letzten Endes 3 Stunden von der Kapke-Vernehmung gekostet, wo wir vielleicht mit diesem Typen noch etwas weiter hätten kommen können. Nein, jetzt muss er nochmal kommen. Also das hatte alles was miteinander zu tun, war ein wirklich sehr komplexer Tag.
Und das war es auch schon wieder von der halben Stunde ZIP FM. Wer mehr von oder über ZIP FM erfahren will, schaue im Internet unter www.zip-fm.net. Einen schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal.